bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Also ich weiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das denn, Helmut?
Das ist schöner neuer Fußball. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe wieder drei Menschen bei mir, mit denen ich richtig Lust habe, heute über Fußball zu sprechen und über die Themen. Denn sie sind intensiv und ich bin mir nicht so sicher, weil wir sonst immer eine News aussuchen und ein Hauptthema, ob wir heute wieder den Moment haben, in dem die News größer wird als das Hauptthema. Das prüfen wir gleich. Erstmal aber kurz in die Runde gefragt und konkret Kai. So, wie ist gerade deine Empfindung? Hast du Bock auf Fußball gerade noch so im Herbst der Saison?
Ja, immer. Also absolut. Jetzt wird es auch gerade spannend. Also schön drei Punkte im Rücken, Nico. Reden wir heute ja einfach nur mal über Werder.
Ja, das machen wir dann, wenn wir quasi den Klassenerhalt geschafft haben und dann über die glorreichen Zukunften sprechen können, die da stattfinden. Tommy, Saison wäre schon abgehakt. Gibt es Dinge, die dir gerade noch am Fußball Spaß machen?
Ja, ich freue mich jetzt. Ich bin am Freitag im Stadion. Da wird bestimmt tolles Wetter und es wird leckeres Bier geben und es geht um nichts mehr und es wird natürlich erfahrungsgemäß ein Spektakel. Und ich kann das jetzt ganz entspannt angehen und freue mich auf eine neue zweite Saison in der zweiten Bundesliga.
Der Weg zum Dino der zweiten Liga ist ja noch recht weit, weil es ja auch mit dem HSV jetzt einen neuen Anwärter gibt. Konstantin, gibt es sonst noch andere Anekdoten, die dich gerade aus dem Fußball beschäftigen und die dir Freude machen?
Nee, aktuell Fußball bei mir ganz wenig auf dem Radar, um ehrlich zu sein. Am Wochenende war Motorsport in
Emilia-Romagna. Das sagst du immer noch. Dein Motorsport klingt auch immer noch so wie ein Kommentator. Motorsport.
Ja, Motorsport. Und am kommenden Wochenende geht dann auch schon die Präparation für die Football-Saison in Deutschland los.
Die was?
Die Football-Saison.
Nee, was geht da los? Die Präparation.
Preparation.
Alles klar.
Ja, komm.
Man muss an der Stelle auch betonen, Konstantin Eckner ist ein internationaler Journalist, der sehr international arbeitet, deshalb auch international spricht. Das gibt unserem Format auch einen internationalen Flair. Und das ist auch das, was ein ambitionierter zweitplatzierter Bundesligist sich für die Trainerbank sucht. Oder, Konstantin?
Die Rede ist von AC Milan. Ah nee, Inter, Bayern München.
Aber Moment. Ja. AC Milan, da habe ich doch heute einen schönen Highlight-Clip mit drei roten Karten, einem Faustschlag und einer Siegesfeier auf dem Feld gesehen.
Das sind News, über die wir nicht sprechen müssen.
Das ist das Problem, wenn eine Stadtderby über die Mannschaft entscheidet. Ne?
Ja, was ist denn da los? Konstantin, du bist doch quasi AC Milan Ultra.
Milanisti.
Dich interessiert irgendwie Fußball gerade nicht. Wie hast du denn eigentlich diese Nacht verbracht als Ultra?
Bist du Milanese oder Milanisti?
Ja, Milanese. Sag Milanese, das ist sicherlich falsch. Was soll ich sagen? Ich meine, das ist Timing war eben schlecht gewesen, dass Inter im Stadtderby die Meisterschaft entscheidet, dass Inter den nächsten Scudetto holen wird und damit auch den zweiten Stern im Übrigen. Das war absehbar mittlerweile, die Saison hinweg. Ich meine, die haben ja fast nichts verloren, eigentlich fast alles gewonnen, noch eine ähnlich krasse Saison hingelegt, zumindest national wie Bayer Leverkusen, dass es natürlich im Stadtderby dazu kommt. Ja, es wurde auf Montagabend verlegt, aus Gründen. Und am Ende haben Calabria, der sowieso der Publikumsliebling ist, und Theo Hernandez, beide so ein bisschen die Nerven verloren, inklusive einiger andere. Und Stefano Pioli wird nicht mehr lange Milan-Coach sein. Das ist die Quintessenz. Schlechtes Timing einfach gewesen. Und natürlich konnte es Milan nicht mit Fassung tragen. War ja auch ein Heimspiel, damit natürlich mehr Karten bei den Rossoneri. Und es war fast absehbar zumindest, dass es dazu einigen Ausschreitungen auf und neben dem Rasen kommen wird. Aber ja, wie gesagt, Timing war das Problem ja an der Stelle. Ich glaube, man hätte sich einfach gewünscht, dass die schon eine Woche vorher Meister werden.
Du, weil du gerade Leverkusen angesprochen hast, gerne einen Shoutout an meine liebe Freundin Lena Kassel. Die hat das tollste Wortspiel etabliert, nämlich statt Vizekusen heißt Leverkusen jetzt Never Losen. So, sag mal, das findet ihr nicht witzig oder was?
Ich finde nicht witzig.
Doch, ein Titel, ganz stark.
Ach, Kai, hör auf zu schleimen da.
Lena, lass dich nicht ärgern.
Kai, Lena, komm, bleib doch mal in deiner, Kai, bleib an deiner, ja, Lena, Grüße, trotzdem ist das nicht, na, Kai, bleib da sitzen in deiner Halle, ist halt bei dir immer so, ihr müsst euch das vorstellen, Kai nimmt meistens im Westflügel seines Domizils auf.
In der Hall of Fame. Was ist eigentlich bei dir los? Im Hintergrund ist schon wieder...
Schloss Rippe.
Ja, Schloss Rippe, irgendwo. Richtig. Schloss Rippe in, am Stadtrand von, wo eigentlich, Herne, Westfalen? Ich weiß es nicht.
Aber wir können über Wagenburgen sprechen oder über den FC Bayern.
Wollte ich gerade sagen. Komm jetzt zurück.
Erzähl doch mal, was ist denn da los beim glorreichen FCB?
Never losen. Dinge, die Bayern München seit ein paar Jahren nicht hinkriegt. Oh. Was ist
sie
da
gewinnen
los?
Ja meistens trotzdem viel, aber diese Saison reicht es trotz einer fast rekordverdächtigen Punktzahl nicht zur deutschen Meisterschaft. Natürlich alle wissen sowieso, dass Thomas Tuchel zu Saisonende aufhört und dass die Bayern jetzt seit geraumer Zeit, seit Februar, auf der Suche sind nach einem neuen Trainer, Cheftrainer für die kommende Saison, und die Cheftrainersuche gestaltet sich immer schwerer, weil Kandidaten links und rechts rausfallen. Jetzt erst vor wenigen Stunden, Aufnahme ist heute Dienstag, am 23. April hat Unai Emery, oder wurde bekannt gegeben, dass Unai Emery bei Aston Villa verlängert. Julian Nagelsmann, da wurde intern diskutiert bei den Bayern, dass der vielleicht zurückkehren könnte. Max Eberl und Christoph Freund, die beiden eigentlich sportlich Verantwortlichen, waren dafür gewesen, Nagelsmann zurückzuholen, wenn denn das möglich wäre. Nagelsmann hat sich am Ende dagegen entschieden, weil im Aufsichtsrat der Bayern München AG es gewisse Unklarheiten und Unsicherheiten gab, was die Personalie Nagelsmann betrifft. Ganz konkret geht es da um Karl-Heinz Rummenigge, der dem skeptisch gegenüberstand, was natürlich auch zu Nagelsmann dann durchgedrungen ist, der dann gesagt hat, ja, ich gehe nicht ein zweites Mal zum FC Bayern, wenn die nicht hundertprozentig hinter mir stehen. Also es gibt interne Machtkämpfe, Hoeneß und Rummenigge, die weiter starke Positionen haben, wenn auch teilweise eher informell. Sie haben eben ihre eigenen Lieblingskandidaten, das kennt man ja aus der Vergangenheit, Klinsmann, Kovac und so weiter, und es spiegelt sich auch jetzt wieder. Rummenigge war gegen Nagelsmann und ist jetzt für den neuen Favoriten, der jetzt ganz oben auf der Liste steht, nämlich Ralf Rangnick, der jetzt eventuell bei den Bayern dann das Ruder übernehmen könnte. Natürlich, die Krux ist so ein bisschen, man glaubt immer, es könnte da eigentlich ein Übergangsjahr werden, die Saison 2024-25. Das kleine Problem daran ist, dass das Champions-League-Finale 2025 in der Allianz Arena ausgetragen wird, also das nächste Finale der Horm. Und da möchte man nicht unbedingt mit einem Übergangstrainer durch die Saison gehen und am Ende die Chance herschenken, ein zweites Mal zu Hause vor heimischem Publikum das Champions League Finale zu bestreiten. Das erste Mal ging ja dann krachend verloren oder zumindest schmerzhaft verloren gegen Chelsea. Und ja, also der FC Bayern krankt jetzt so ein bisschen an dem auch viele andere kranken, große Vereine, dass es einfach sehr, sehr viele Köche gibt in einer nicht allzu großen Küche, und dass diese Machtbestrebungen von vielen Seiten dazu führen, dass der FC Bayern ein wenig umhermeandert.
Lass mir das mal ganz kurz zu wirken. Ich habe gedacht, es greift sofort jemand von euch ein.
Ja, aber News durch, würde ich sagen, oder?
Ja, während wir Polizeieinsatz, wenn wir einen Polizeieinsatz in der Casa del Rippe haben da hinten, setze ich trotzdem die offene Frage, so. Es ist nicht mehr Bayern München, wie es sich mal früher angefühlt hat, oder? Ich habe schon so ein Gefühl von ein bisschen, also Scham, Mitleid ist zu groß, aber schon, dass ich das Gefühl, okay, da wird gerade jemand ein bisschen an die Realität des aktuellen Fußballgeschehens runtergezogen, was ich mir andersrum nicht vorstellen kann, weil das ja immer noch Bayern München ist, auch in der nationalen Strahlkraft. Und trotzdem gibt's nichts, was auf diese Trainerbank passt. Oder was sagt ihr?
Naja, nicht nur, was nicht passt. Ich meine, also zum einen hat man den Eindruck, dass sie sich gerade irgendwie intern völlig zerlegen. Ich meine, du musst dir mal überlegen, du trittst deinen neuen Job an, heißt Eberl, und deine erste Entscheidung wird direkt erstmal manipuliert aus dem Aufsichtsrat. Also da kommt direkt der Kalle, sagt, nee, machen wir nicht. Also, da würde ich im Grunde eigentlich schon wieder meine Sachen packen und gehen. Was ist das denn für ein Start in deinen Job? So geht's erstmal los. Und dann ist es so, dass jeder Trainer, der jetzt kommen könnte, weiß, dass er die dritte Wahl ist. Also ja. Xabi Alonso, also, wollte
kommunikativ
nicht.
Kommunikativ geht es nicht schlimmer, als wir es jetzt gerade haben.
Ja. Das auch Nagelsmann so. Wollte, aber ja, dann hat er sich völlig zu Recht auch gesagt, so, also wenn das hier kein hundertprozentiges Commitment ist, dann mache ich lieber den Traumjob schlechthin und bin irgendwie Bundestrainer. Und insofern, wer soll da jetzt kommen? Also Ralf Rangnick, Ralf Rangnick ist meines Erachtens auch kein guter Trainer. Ich glaube, es ist ein guter Macher im Hintergrund. Nur wirst du niemals bei Bayern München diese Macht bekommen, die er bräuchte, um seinen Job so zu machen, wie er ihn normalerweise macht.
Ja, und aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass er in Österreich gerade schon richtig, richtig gute Arbeit macht. Das ist nicht von der Hand zu weisen, auch als Trainer.
Aber ich stelle mir nur die Frage,
Ich stelle mir, ja, 100%. Ich stelle mir trotzdem nur die Frage, ob dieses auch Modell, das da ja rumschwebt, mit vielleicht im Übergangsjahr ein Jahr machen, ob das Rangnick gerecht wird und ob es überhaupt irgendjemandem gerecht wird und was Bayern München dann macht, wenn sie in Wirklichkeit auf Alonso, Klopp oder sonst irgendjemanden schielen, der dann nächstes Jahr ganz bestimmt ready ist. Also die Situation ist schon undankbar, wie sie nur sein kann. Und die Antwort kann ja eigentlich nur, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Sandro Wagner oder Lothar Matthäus sein. Aber die Tatsache dieser Zerrissenheit, Konstantin, die wir ja hier alle so spüren, wo siehst du da aus deinem Blickwinkel so die Antwort, die Lösung darauf? Ist die dann vielleicht auch eh mal und noch ein halbes Jahr Zeit und dann ist wieder Ruhe im Puff?
Ne, Eber ist jetzt gerade drauf und dran, und ich meine das ist nicht unbedingt sein Fehler, drauf und dran genauso zu scheitern an dem Konstrukt FC Bayern München wie andere auch schon vor ihm. Und ich meine, am Ende hat man geglaubt, dass vielleicht Max Eber eher da die Persönlichkeit hat und vielleicht auch die Ausdauer. Man muss da ein bisschen herausrechnen, was jetzt die letzten Jahre stattgefunden hat, sondern eher so ein bisschen auf seine Gladbacher Hochzeit schauen, dass er vielleicht die Ausdauer hätte, um den FC Bayern dann neu zu formen. Das Problem ist einfach, du hast im Aufsichtsrat weiterhin Karl-Heinz Rummenigge sitzen, der sehr einflussreich ist. Einige Kollegen im Aufsichtsrat der FC Bayern AG sind auch natürlich eher rummenige Leute. Hoeneß hat auch noch Einfluss, auch wenn er de facto von seinen Ämtern her nicht jetzt eine Machtposition inne hat, aber er ist Ehrenpräsident und hat einfach eine informelle Machtposition. Das heißt, solange die dann weiterhin natürlich viel Einfluss haben und auch quasi in jede Entscheidung einbezogen werden oder werden sollen, dann wirst du große Probleme haben, da den FC Bayern wieder in gewisse Fahrwasser zu bringen, wo das alles etwas stromlinienförmiger daherkommt, was es einfach momentan nicht ist, weil du hast jetzt auch wieder schon das Thema, das hattest du in der Vergangenheit, und da können wir viele, viele Jahre zurückblicken, zum Beispiel die Klinsmann-Verpflichtung 1, ne? Das war eine rummenige Verpflichtung. Oder die Kovac-Verpflichtung 2018, das war eine Hoeneß-Verpflichtung. Da waren sich die beiden auch nicht unbedingt einig, die beiden großen Macher. Und jetzt wirst du auch wieder am Ende wahrscheinlich bei einem Trainer landen, sei es beispielsweise Ralf Rangnick, der eben nicht von allen innerhalb des Vereins getragen wird. Und das wirkt sich ja dann auch aus auf, ja, auf alles Mögliche, auf Transferbusiness und auf alle möglichen Entscheidungen, die mit dem Sportlichen zusammenhängen, weil die ja trotzdem dann im größeren finanziellen Rahmen abgesegnet werden müssen. Sprich, du wirst also keine Einigkeit haben und die brauchst du dann schon eher. Und was dem Bayern natürlich jetzt auch fehlt, und das wäre vielleicht dann Xabi Alonso gewesen, wäre eine Trainerfigur, die vielleicht einen könnte oder die derart groß ist, dass einfach dann einige Machtinteressen mal zurückgesteckt werden und man sich hinter dieser großen Trainerpersönlichkeit vereint, wirst du nicht haben. Bei Ralf Rangnick sowieso nicht. Ralf Rangnick ist eine umstrittene Persönlichkeit, egal was er erreicht hat, aber er war ja häufig auch der Anti-Bayern oder der Bayern-Gegenspieler lange Zeit gewesen. Und dadurch wirst du auch wieder Leute haben im Verein, die dann nicht unbedingt hinter diesem Trainer stehen. Und sollte dann noch einer aus dem Ausland kommen, Roberto De Zerbi ist weiterhin auf der Liste, wird man auch nicht hinter dem stehen, weil er dann nicht die große Persönlichkeit hat oder das große Renommee, um dann den Verein zu einen. Also Bayern wird auch unter Max Eberl als Sportvorstand weiter mit diesen internen Kämpfen zu tun haben.
Was haltet ihr denn von Tuchel behalten? Nochmal für ein Jahr mindestens.
Also was hält Tuchel davon, Tuchel ist die Frage. Wollte ich gerade sagen, wenn ich Tuchel wäre, dann würde ich doch, also auf gar keinen Fall würde ich wahrscheinlich eher die zweite Dame von irgendwo trainieren, als dass ich das mache und mir diese Blöße gebe und zurückgehe. Und da will ich hin, Kai, weil das ist dann ja auch so ein bisschen vielleicht was man strukturell in der Chefetage sieht. Ich sehe dann ein eklatantes Vakuum und Problem, dass das, was Hoeneß 30 Jahre lang dem Verein Gutes getan hat, dass er jetzt Teil des Problems ist. Siehst du das auch?
Ja gut, das hat sich ja glaube ich schon länger angedeutet. Also wer so Bayern-Fans fragt, die alle früher Ulianer waren, sind da jetzt schon teilweise auch entrüstet, was da quasi von dem gekommen ist in den letzten Jahren. Wobei es sich jetzt, finde ich jetzt auch in letzter Zeit, ist es wieder etwas besser geworden, nachdem er quasi aus der ersten Reihe wieder etwas zurückgetreten ist. Aber also, ich glaube, damit muss man jetzt halt irgendwie leben, weil das wird sich auch nicht ändern. Also ich kann im Moment nicht sehen, dass es eine Opposition gibt, die Hoeneß und Rummenigge dort irgendwie zur Seite schiebt. Und ich denke auch, dass das wahrscheinlich noch 5-6 Jahre so weitergehen wird.
Aber stell dir das mal vor, Tommy, das ist ja, ist ja wie ein kompletter Umbruch, ne? Das ist ja quasi eine Phase, in der Hertha ja auch mittendrin steckt, quasi nur jetzt auf Bayern-Niveau. Das heißt, die nächsten Jahre nicht die unschlagbaren Bayern?
Ja, ich finde es schön. Ich muss sagen, also was mir natürlich völlig klar ist, und ich hoffe euch auch, ist, dass natürlich Tuchel jetzt die Champions League gewinnen wird mit Bayern, damit die sich nochmal richtig ärgern.
Ja.
Das wäre so geil.
Der eine Trainer wird Europameister und der andere gewinnt die Champions League. Und beide sind von Bayern vom Hof gejagt worden.
Genau. Also ich habe ja so einen richtigen Hot Take. Wenn ich jetzt Karl-Heinz Rummenigge wäre, zwei Sachen. Da würde ich mir erstens überlegen, ob ich nicht einfach Sportdirektor sein will, wenn ich eh alles entscheide. Das wäre vielleicht die einfachste Lösung. Aber zum Zweiten, ich würde jetzt schon alles klar machen mit Klopp, würde das auch verkünden, würde sagen, wisst ihr was, nächstes Jahr wird Klopp Trainer. Und dann hat der, der jetzt den Übergang macht, überhaupt gar keinen Druck. Der kann im Grunde machen, was er will. Und da kommt natürlich jetzt Konstantin und sagt, ja, die spielen aber Champions League-Finale da zu Hause. Also Übergangssaison kann man sich nicht leisten als Bayern. Aber es wäre eigentlich das Szenario, wo alle so ein bisschen ihr Gesicht wahren können. Nur weiß ich nicht, ob Klopp überhaupt Bock auf Bayern hat.
Ich wollte gerade sagen, also es ist natürlich für jeden großen Trainer jetzt ein riesen Unbekannte, wie sich der FC Bayern intern aufstellt. Und das wird dann auch solche Personalien wie eben Jürgen Klopp beeinflussen, zumal überhaupt nicht klar ist, ob jetzt Klopp den FC Bayern beispielsweise bevorzugt oder eventuell zum Beispiel so ein Real Madrid-Job perspektivisch für ihn interessanter sein könnte. Das ist natürlich auch ein Verein mit sehr machtvollen Spielern, aber da ist dann Florentino Perez über allem stehend und du weißt, du hast dann quasi einen ganz großen Ansprechpartner und nicht wie beim FC Bayern so gewisse Fraktionen. Das ist ja mittlerweile bei denen wie, weiß nicht, bei den Bündnis 90 die Grünen in den 80ern oder sowas, dass es da Zerklüftung gibt links und rechts. Und das ist sehr, sehr schwer, ist auch für dich als vielleicht Führungspersönlichkeit dann genau zu wissen, wie bringe ich jetzt alle unter einem Hut, wenn es um irgendeine wichtige Verpflichtung zum Beispiel geht. Thomas Tuchel hat ja auch immer wieder kritisiert, dass bei den Transfers, abgesehen vom Harry Kane-Transfer, irgendwie war jeder natürlich dafür, den zu holen, dass es einfach sehr schleppend voranging und man sich irgendwie nie richtig einig wurde. Und Tuchel hat ja immer wieder intern kritisiert, dann, Leute, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr neue Spieler, um den Kader aufzupumpen. Und so richtig kam man nicht aus der Knete, außer eben bei, wie gesagt, bei Harry Kane. Aber ich meine, dass jeder irgendwie für Harry Kane ist und wenn man den Deal machen kann, dass da jeder dann am Ende die Hand hebt, ist klar. Aber das ist natürlich auch ein außergewöhnlicher Transfer und nicht so ein klassischer 40-Millionen-Transfer. Transfer. Also das ist einfach für jeden, also die Bayern stellen sich momentan so auf, dass es sehr, sehr schwer ist, einen hochkarätigen Trainer zu holen. Ich meine, am Ende, Ralf Rangnick wird es vielleicht machen wollen oder machen können, auch für eine Übergangszeit, er ist 65. Dieses Engagement bei Österreich war jetzt sicherlich auch nicht auf lange Zeit angelegt. Er hat auch schon mal eine Interimslösung gegeben bei Manchester United damals, als dann eigentlich geplant war, dass er anschließend Berater wird, was dann nie wirklich zustande kam, weil er dann nach Österreich gegangen ist. Wahrscheinlich auch aus freier Entscheidung heraus, einfach weil United genauso ein Trümmerhaufen sein kann. Aber natürlich ist Rangnick, also als wenn er kommt, ist er eigentlich schon wieder eine Lame Duck, gewissermaßen.
Okay, wir kriegen keine Antwort, aber sind wir alle für Rangnick als Trainer oder weil es die einzige Option ist und fühlt sich das Don dann Jupp auch noch richtig an?
Ich schmeiß heute nur so Namen rein.
Also ich finde, der hat sein Handy schon ausgemacht.
Weil ich finde De Serbi gut, weil ich würde dann gerne sehen.
Aber De Serbi ist doch auch schon raus, habe ich heute Morgen gelesen.
Nein, der ist weiter nach der Liste. Ich finde De Serbi gut, weil nämlich dann ungefähr nach zwei Wochen oder nach spätestens zwei Monaten wird wahrscheinlich dann die Polizei eingeschaltet werden aufgrund von Ausschreitungen innerhalb der Kabine. Das wäre cool.
Ja, das ist ja das Nächste. Ich bleibe ja auch so ein bisschen dabei, dass in Wirklichkeit nicht der Trainer, sondern die Mannschaft das Problem ist und die Zusammenstellung des Kaders.
Nee, das Serbi würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spieler irgendwann umbringen wollen.
So, okay, so ist was ist denn, da gibt es ja dann doch noch einen Namen, der jetzt in den letzten Tagen kursiert ist, nämlich Lucien Favre.
Ja, stimmt. Auch so eine Rentnersituation, die man ja nochmal überbrücken kann, um nochmal Bayern München Trainer zu werden.
Fachlich natürlich eine absolute Maschine. Ich glaube, menschlich wird das eine Katastrophe. Der wird nach einer Woche hinschmeißen.
Bei Rangnick ist ja auch irgendwie, also Rangnick ist, ich will nicht sagen, dass der menschlich eine Katastrophe ist, aber Rangnick kann auch sehr temperamentvoll werden, wenn es nicht nach seinem Geschmack läuft.
Aber Lucien Favre 2024 zu buchen ist so Lucien Favre von 2014 auf Wish bestellt oder so. Das ist nichts mehr. Aber es würde ehrlicherweise zum Gesamtbild des Vereins passen, das sie gerade abgeben. Und das finde ich so erschreckend.
Leute, was ist denn mit Christian Streich eigentlich? Oder hat der aufgehört?
Der wird nicht verstanden.
Paul Dardai wird auch frei, habe ich mal gehört.
Naja, Moment, aber Christian Streich war ja wirklich mal Thema bei Bayern. So zumindest
Steffen Baumgart, Florian Kohfeldt.
Leute, das ist ja härter.
Ole Werner wird bestimmt bald frei.
Ole Werner wird nicht frei. Den
will jetzt jeder mal einen Trainernamen sagen, den er kennt?
SV Werner Bremen, sage ich da nur.
Gott, oh Gott. Also wir wünschen auf diesem Wege dem FC Bayern München alles Gute bei der Trainersuche. Mögen sie sehr erfolgreich sein und das Ganze soll möglichst geräuschlos über die Bühne gehen. Da hätten wir doch alle was davon.
Ja, ja, Stichwort geräuschlos. Sagen wir mal so, Kai, du bist vielleicht derjenige von uns, der am nächsten dran ist, auch so inhaltlich. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel du darüber sagen kannst. Aber wie ist gerade so die Gesamtwetterlage bei Verantwortlichen der DFL, mit denen du darüber sprichst, wenn sie gerade so, um es sportlich zu beschreiben, so 0 von 2 sind bei coolen Aktionen, die in den letzten Wochen passiert sind?
Also ich habe länger nicht mehr mit jemandem von der DFL gesprochen. Insofern kann ich da gar nichts irgendwie aus einem direkten Dialog wiedergeben. Klar, also es ist jetzt nach dem geplatzten Investorendeal ist das rechte Thema, also die gestoppte Auktion um die nationalen TV-Rechte der Bundesliga, ist natürlich schon das zweite mediale Scheißthema, muss man sagen.
Es ist ein Desaster, ne, oder? Also ganz ehrlich.
Aber dann muss uns Konstantin nicht erstmal abholen, oder?
Ja, genau, Konstantin, hol uns mal ab und erzähl mal bitte, was da, was der nächste, das nächste Shithole ist, das sich da aufgemacht hat.
Okay, ich hole dich ab, Jungs. Steig wieder ein. Genau, also es steht ja an oder eigentlich sollte schon vollzogen werden, die Übertragungsrechtevergabe der Deutschen Fußballliga für die kommenden 4 Jahre. Es geht um Bundesliga und zweite Bundesliga, wie gehabt. Da wurden dann auch, das war auch, ich glaube, bei der Spobis dieses Jahr Thema, wurden dann auch nochmal die Pakete vorgestellt. Das ist relativ zerklüftet alles, fragmentiert bis zu Paket E und F und so weiter, wo es dann um Highlight-Rechte geht, um Highlight-Pakete, Zweitverwertung und so weiter. Das dreht sich dann ein bisschen um Sportschau und Sport 1 und so. Und ganz vorn geht es natürlich immer um die Live-Rechte. Und die Live-Rechte liegen ja bekanntlich aktuell bei DAZN und Sky. Und das sind auch die beiden großen Player, die da wieder rein wollten, um am Ende gegeneinander zu bieten und vielleicht die meisten Rechte abzufassen, was die Live-Übertragung gerade der Fußball-Bundesliga betrifft. Nun gab es da diesen Bietervorgang in dem Sinne. Und es scheint so, als wäre DAZN leer ausgegangen bei diesem Rechtepaket B. Da geht es dann unter anderem um die 15.30 Uhr Spiele, die natürlich weiter ein großes Prestige haben, weil das einfach so das Herzstück der Bundesliga oder eines Bundesligaspieltags ist. Sie sind leer ausgegangen, obwohl sie dem Anschein nach das höchste Angebot abgegeben haben. Dann haben sie da mehr oder weniger sich beschwert oder haben eine Beschwerde eingelegt bei der DFL gegen den Vorgang und auch das Bundesliga. Das Kartellamt wurde mal wieder eingeschalten. Die DFL selber hat aber quasi eine Bankgarantie gefordert von DAZN, die nicht vorgelegt wurde. Man hat nur eine Patronatserklärung vorgelegt, weil anscheinend, das war aber dann auch so durch, die DFL gewisse Zweifel an der finanziellen Stabilität und Nachhaltigkeit von DAZN hat, weil eben DAZN natürlich sehr viel investiert, aber jetzt noch nicht so häufig nahe der schwarzen Null gekommen ist. Und aufgrund der Beschwerde von DAZN, die auch publik gemacht wurde, hat dann die DFL den ganzen Vergabeprozess gestoppt, was natürlich für die DFL selber auch nicht wünschenswert ist. Nach dem geplatzten Investorendeal nun gestoppter Rechtevergabeprozess plus Einschalten des Bundeskartellamtes, das dann auch sicherlich nochmal genau drauf schauen wird, ob es da irgendwelche Absprachen gibt und dergleichen. Das ist jetzt für die DFL alles andere als wünschenswert und alles andere als vorteilhaft. Zumal natürlich, weil es ja so durchsickert, okay, irgendwie die DFL, die möchte DAZN nicht dieses wichtige Paket geben, obwohl wahrscheinlich DAZN das meiste Geld geboten hat. Das bringt dann wiederum Sky in eine sehr vorteilhafte Position oder eine sehr gute Verhandlungsposition für die Zukunft, wenn man weiß, okay, wir sind eigentlich de facto der einzige ernste Bieter, wenn es um die ganz großen Live-Rechte geht, weil die anderen bieten da, wenn dann nur um kleinere Pakete mit, ernsthaft. Und natürlich bringt das alles wieder so ein bisschen in Zweifel und auch für uns als Diskussionsthema. Einerseits hat die DFL ja Fehler begangen. Wie steht es überhaupt um diese Übertragungsrechte jetzt generell? Und natürlich auch, wie wird sich das auswirken, eventuell auf die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja ohnehin in der breiten Masse irgendwie nicht mehr glücklich damit sind, wie das Ganze läuft mit der Zerklüftung der ganzen Übertragung und dass man mittlerweile 3-4 Abonnements braucht, um wirklich komplett Fußball sehen zu können in Deutschland.
Kai, kannst du mal ganz kurz vielleicht einen Einblick geben? Du bist da ja so der Herr der Regularien. Woher weiß DAZN eigentlich, dass sie das beste Gebot abgegeben haben? Ist das öffentlich, was die da angeben?
Nee, das ist nicht öffentlich. Also du hast ja, das ist so ein Auktionsprozess, wo die auf die einzelnen Rechtepakete geboten werden kann. Du siehst nicht das Angebot des anderen. Es gibt aber, nach meinem Wissen, gibt es eine Klausel, die besagt, wenn du die Mindestanforderungen der DFL für ein Paket erfüllst und gleichzeitig 20% über dem zweitbesten Angebot liegst, kriegst du automatisch den Zuschlag. Und dafür musst du, das war in den Vorjahren auch so, immer eine Bonitätsbescheinigung, das ist die besagte Patronatserklärung, abgeben. Das kommt von der Muttergesellschaft von der DAZN, dass die auch in 5 Jahren noch zahlungsfähig sind. Das ist ja immer dann mehrere 100 Millionen, glaube ich, das Paket. Und da, das hat die DFL nicht akzeptiert, obwohl das vorher offensichtlich immer gepasst hat, und wollte innerhalb von 24 Stunden eine Bankgarantie von DAZN. Und aufgrund, also zum einen ist es wohl relativ schwierig, innerhalb von 24 Stunden eine Bankgarantie zu bekommen, aber aus diesem Fakt heraus hat DAZN beschlossen, dass sie das höchste Angebot abgegeben haben. Also die argumentieren, wenn wir nicht das höchste Angebot hätten abgegeben hätten, dann hätten die uns ja auch noch nie nach einer Bankgarantie gefragt.
Und dem hat ja die DFL auch nicht widersprochen bisher, ne?
Genau, also ich gehe mal davon aus, eigentlich müsstest du eine Klausel drin haben, dass die DFL sich quasi auch immer, dass die irgendeine Option hat, immer am Ende selbst zu bestimmen, wer ein Paket kauft. Aber es gibt gleichwohl halt diese Regel, 20% mehr als das zweitbeste Angebot und Mindestanforderungen, da kriegst du es automatisch. So. Und naja, also was man, finde ich, auch noch ergänzen muss, Konstantin, also du hast eben gesagt, das ist öffentlich geworden. Also DAZN hat ja quasi über ihre Kanzlei Gleis Lutz, die ist ja sehr renommiert, hat die quasi alle 36 Geschäftsführer von den Bundesligisten und Zweitligisten angeschrieben, plus das Bundeskartellamt und alle Mitglieder des Präsidiums und der Geschäftsführung von der DFL. Also das sind ja dann in Summe, keine Ahnung, 45 Briefe oder so, die da rausgegangen sind. Das ist auch schon ein ganz schönes Brett, also eine ganz schöne
Ansage. Das fehlt jetzt in der Portokasse, die 45 Briefe. Kostet ja auch alles Geld, ne?
Kostet alles Geld, aber also sowas ist, finde ich, auch ein sehr merkwürdiger Vorgang. Das lässt darauf schließen, dass die richtig, richtig pisst sind, dass sie sich da übervorteilt fühlen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie die jetzt irgendwie wieder zueinander finden wollen. Also DAZN hat jetzt zwar auch gesagt, dass sie trotzdem, egal wie es am Ende ausgeht, gerne noch irgendwie in den Prozess wieder einsteigen wollen und mitbieten wollen. Aber das ist jetzt irgendwie schon alles, also für DAZN wird's nicht leicht, glaube ich. Und der große Gewinner ist halt Sky, ne? Also die sind jetzt in der komfortablen Position, dass sie eigentlich wissen, dass die DFL offensichtlich sie gerne für ihr Filetstück Paket B haben möchte. Wahrscheinlich sogar bereit ist, einen geringeren Kaufpreis zu akzeptieren.
Und aber warum ist das so? Also das kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären, weil am Ende des Tages 20% bei diesen Summen, von denen wir da sprechen, sind ja durchaus viel Geld.
Ja.
Das geht am Ende ja an die Vereine, an die der TV-Geldausschüttung. Da muss man sich schon fragen, warum man eigentlich lieber Sky hätte, weil ich sag mal so, die geile App kann es nicht sein.
Nee, also redaktionell ist eigentlich DAZN, in meinen Augen zumindest, die viel bessere Plattform.
Technisch auch.
Technisch auch, genau. Also ist Geschmackssache, aber gerade wenn du irgendwie die Idee hast, ein jüngeres Publikum anzusprechen, ist DAZN wahrscheinlich schon besser als Sky. Es geht am Ende halt, wie zahlungsfähig ist DAZN halt noch in, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Da scheint ja die DFL durchaus ein Risiko zu sehen. Ich meine, jeder weiß, dass DAZN ohne Ende Geld verbrennt jedes Jahr. Und es gibt eigentlich. Aber da
nehmen sich ja DAZN und Sky nicht so viel, ne? Also Sky,
ja, aber das ist nur in Deutschland so. Sky, also es gibt genug andere Märkte, da verdient Sky Geld. Also die sind sicherlich auch, weiß nicht, eine Cashcow ist das sicherlich nicht, aber in England sind die meines Wissens deutlich positiv, oder in UK besser gesagt. Und das kannst du nicht vergleichen mit DAZN. Also ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Mios die pro Jahr miese machen. Das ist schon krass, weil die irrsinnig hohe Rechtekosten haben und halt eigentlich noch kein tragfähiges Finanzierungsmodell über ihre Subscriptions und Werbung. Also das ist alles noch nicht so doll. Ja?
Konstantin, ich wollte eine Frage an Konstantin. Du bist ja im Grunde, du bist ja aus der Medienbranche. Meine These ist ja, dass wenn Sky die 15:30 Spiele nicht mehr hat, Sky ja im Grunde in Deutschland tot ist. Das ist ja eigentlich also der einzige Grund, warum man Sky-Abo abschließt.
Also man schließt sicherlich nicht wegen der Filme ab. Das ist vollkommen richtig.
Zweite Liga Topspiel, 20.30 Uhr.
Was du auch bei Sport 1 schauen kannst.
Genau.
Im Free-TV. Und deshalb hat das auch immer 1,2 Millionen Einschaltquote bei Sport 1. Und das ist das Beste, was da läuft. Nein, du hast, also natürlich, klar, es geht für Sky da um die Existenz, für The Zone nicht komplett. Aber andererseits, also ich meine, viele Rechte, die bringen dir wenig. Die sind ganz nett, ne? Irgendwie so Zweitverwertung NFL und solche Dinge. Oder eben, dass du der zweite NFL-übertragende Sender bist. Alles nett, ist nicht schlecht, ne? Aber du ziehst am Ende mit Fußball und es geht eigentlich für beide darum. Und für Sky, klar, in Deutschland, also ohne die 15:30 Spiele, ohne die Bundesliga-Konferenz plus das 18:30 Spiel am besten noch, also plus den gesamten Bundesliga-Samstag, den ja Sky weiter hat, wird es schwer. Das ist am Ende das Hauptverkaufsargument. Und es steht für beide da sehr viel auf dem Spiel. Aber Kai hat schon einen Punkt gesagt, also das ist immer das Interessante bei Sky. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen, sagen wir mal, Sky hierzulande und Sky UK. Okay. Zum Beispiel, weil die Premier League profitiert massiv von Sky UK. Also die Bilder, die da produziert werden, diese Premium-Bilder, das sagen auch alle vor Ort, die Premier League gewinnt 20% an Wert, allein weil die Bilder so geil produziert sind, gerade von Sky. Die Übertragungen, was die da reinstecken, die ist also das Beste vom Besten in puncto Regie, Kameraführung, Kameratechnik etc. Auch Audio zum Beispiel. Das ist die Creme de la Creme, steckt in der Premier League-Übertragung von Sky Sports UK.
Ja gut, aber wir haben Lothar Matthäus.
RTL hat auch Lothar Matthäus.
Ja.
Nein, aber Spaß beiseite. Also das ist echt, und ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht so ein bisschen die Hoffnung besteht, dass sogar noch Sky Deutschland davon irgendwann mehr profitieren kann, weil natürlich da, man kann irgendwie Know-how austauschen und so weiter betreiben. Am Ende scheitert es ja am ehesten vielleicht noch am Geld, weil natürlich alles das, was Sky Sports UK da produziert, natürlich unendlich teuer ist und das hierzulande vielleicht noch nicht so machbar ist, umsetzbar ist. Also ja, also für beide geht es eigentlich um ganz, ganz viel. Sowohl für Sky als auch The Zone geht es um fast alles, um die Relevanz auf dem deutschen Medienmarkt, wenn man nicht im Bundesliga-Geschäft drin ist. Alles andere, diese ganzen anderen Rechte, die es gibt, die sind nett und damit kann man ein paar Leute ranholen, aber man kann eigentlich damit kein krasses Geschäft machen.
Was ich noch spannend finde, ist, das, was jetzt ja aktuell diskutiert wird, impliziert ja so ein bisschen, dass dieses Thema Single Buyer Rule eigentlich irgendwie auch vom Tisch ist, weil offensichtlich hat sich ja niemand für alle Rechte beworben. Oder interpretiere ich das falsch?
Ja, ein bisschen. Also, weil es gibt ja insgesamt 16 Pakete und da würde sich niemand bewirbt sich für alle. Die Pakete sind natürlich auch so konzipiert, dass sie zu den jeweiligen Sendern passen. Also du hast meines Wissens, glaube ich, nur 2, vielleicht sogar nur 3 Live-Rechte-Pakete, wo Live-Spiele drin sind. Der Rest ist irgendwie Digital Out of Home, Sportschau, dann Sportstudio. Also die großen sind besagte 3 und früher war es so, dass also die durfte keiner komplett kaufen. Also wenn ich mich nicht recht irre, dann geht die Single-Buyer-Rule insbesondere für die Live-Rechte. Und da wollte das Kartellamt dann 2 Anbieter haben. Und das ist jetzt aber gefallen.
Genau. Also ja, schon klar, da gibt es noch mehr Pakete. Aber mir geht es jetzt darum, ich bin Bundesliga-Fan. Ich will alle Bundesliga-Spiele eines Spieltags auf einem Sender sehen. So, das ist ja eigentlich das Szenario.
Ja.
Und da wäre ja wahrscheinlich rein monetär Amazon der einzige Mitbieter gewesen, der das hätte leisten können.
Oder eben Sky.
Ja, die lassen aber weiterhin den Ferrari in der Garage. Und dann ist ja eigentlich die Option mit, die DFL macht mittelfristig eine eigene Plattform und bietet alles an, Hashtag Game Pass, die beste Option gewesen.
Das geht ja nicht mehr, wegen der Tennisbälle.
Ja genau, ja, da will ich ja noch hinaus, aber das habe ich die Tennisbälle zerstört.
Ist das wirklich die beste Option? Hat man wirklich dann das Know-how?
Nee, ich sehe das nicht als beste Option. Ich wollte aber auch noch mal sagen, also ich glaube, die DFL hat auch gar kein Interesse, dass es halt einen Buyer gibt für alle Live-Rechte, weil du willst ja als DFL willst du ja Wettbewerb um die TV-Rechte haben und du willst eigentlich 2 gleich starke Partner, damit die sich in den Auktionen hochbieten. Das ist das ureigene Interesse der DFL. Deshalb wird sie die Pakete immer so schneiden, dass halt möglichst nicht einer alles kaufen kann, weil dann ist nämlich der andere weg. So. Also da denkt die DFL, glaube ich, schon sehr stark eher in der Optimierung der TV-Erlöse und jetzt nicht irgendwie für den Fan, dass der alles aus einer Hand sehen will, weil dann hast du weniger Wettbewerb.
Und sag mal, Amazon war doch eigentlich bis zuletzt mit drin, aber die spielen da offensichtlich gar keine Rolle, weil die haben weder die Patronatserklärung noch das richtige Gebot abgegeben.
Das weiß man noch nicht so ganz genau. Also Amazon, es gibt ja irgendwie so ein paar Tech-Unternehmen, die immer wieder gehandelt werden, aber Apple scheint eher auf stärkere globale Rechte zu gehen. Bei Amazon, die haben ja auch schon Rechte, die haben ja, damals sogar von Eurosport, also
das ja, die haben die Champions League, also die haben die Champions League-Spiele, mal ein Spiel pro Woche quasi.
Genau.
Plus noch so ein paar Highlights und Wimbledon haben sich jetzt noch geholt. Du musst natürlich bedenken, also es ist immer ganz nett, also zum Beispiel Amazon, die werden langfristig wahrscheinlich der Player sein. Nur mal angenommen, du holst dir jetzt die Live-Rechte für alle 15.30 Uhr Spiele für die kommende Saison, ist das dann. Wenn du brauchst einen gewissen Unterbau an Know-how, was Produktionsfirmen betrifft, was Logistik betrifft und.
Kommentatoren.
Das ist das Einfachste. Die findest du an jeder Straßenecke. Aber
in jedem Podcast.
In jedem Podcast wird es sein, mindestens. Aber nee, also ernsthaft, du brauchst natürlich einen riesen Unterbau, was die Produktion betrifft und so weiter. Auch die ganze Logistik, das ganze Management, das ist riesig. Also es gibt so Plattformen wie Amazon Prime, die auch zum Beispiel in Großbritannien oder so, die holen sich dann einzelne Wettbewerbe, produzieren die gut, das sieht ja alles gut aus, aber da sprechen wir dann vielleicht von einem Zeitraum von 2 Wochen zum Beispiel, wie jetzt Wimbledon Championships oder vielleicht von einem Golfturnier 5 Tage. Ja, das ist natürlich viel leichter zu produzieren mit einer Produktionsfirma, was bei der DFA ja drinsteckt, Sportcast dort und wer da alles noch mit hinten dranhängt. Das ist gar nicht so einfach, diese Infrastruktur einfach mal so schnell aufzubauen, dass es dann wirklich von Tag 1 an reibungslos läuft, weil natürlich die DFL auch erwartet, also wenn wir euch unsere Premium-Bundesliga geben und so wird es nochmal gesehen, da darf gar nichts schief laufen.
Ja, aber es ist ja die Entscheidung, an so einer Auktion teilzunehmen, jetzt auch keine Impulsentscheidung. Ne? Die wird ja vorbereitet und da wird man sich schon auch darüber Gedanken gemacht haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass die sagen, huch, jetzt haben wir gewonnen, was machen wir denn jetzt? Ist ja nicht wie im Agenturbusiness.
Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Also nicht? Ich kann zum Beispiel, ich nehme mal keinen Namen, weil das ist ein bisschen schwierig, aber ich erzähle mal von einem Beispiel. Eine große Plattform hat sich ein großes Event geholt, ne? Und die Rechtevergabe fand statt, ich sag mal, 7 Monate vor dem Event oder vielleicht 8 Monate, egal. Dann wurde es bekannt gegeben. 3 Monate oder 4 Monate, Pi mal Daumen, nachdem das bekannt gegeben wurde, nachdem die Vergabe war, war immer noch nicht klar, wer das Ganze produzieren wird. Weil man dann intern wieder schaut, wer könnte das jetzt machen, Ausschreibungen etc. pp. Also auch, es läuft nicht alles ganz so schnurstracks, zumal ja auch nicht jede Plattform, und ich meine, DAZN, Sky, die sind ja wirklich gut, Apple, Amazon und so, klar, die arbeiten dran und bauen sich auf. Und vielleicht auch Netflix irgendwann, die in den Live-Sport ja jetzt auch so langsam einsteigen oder einsteigen werden dann auch demnächst. Aber natürlich du brauchst auch eine Management-Infrastruktur und so weiter dafür. Und das ist nicht, das ist, ansonsten, ich meine, viele Leute, die in den Unternehmen arbeiten, haben andere Aufgaben. Und für DAZN selber hat man ja eigentlich den Weg beschritten, als DAZN auf die Bildfläche kam, hat man sich ein paar Rechte geholt, nach und nach, internationaler Fußball zum Beispiel, jetzt in Deutschland, das ist leichter zu produzieren. Du fasst da nur ein Worldfeed ab, bekommst das Worldfeed aufgespielt, fasst das ab, machst beispielsweise einen eigenen deutschen Kommentar drauf, vielleicht eine Halbzeitshow oder dergleichen, was du dann noch so ein bisschen einbauen kannst und dann hast du die fertige Produktion. Du musst nicht selber, du musst die Bilder nicht selber produzieren, du kriegst alles vom Worldfeed gestellt. So operieren ja viele Sender, gerade bei internationalen Events und so, ne, dass die einfach nur das abfassen und die Regie sitzt irgendwo, die ist vor Ort und du hast eigentlich gar niemanden vor Ort, vielleicht ein Reporter oder so, der dann irgendwie Halftime-Interviews oder Post-Match-Interviews aufbereitet.
Aber dann ist das doch eigentlich die Gelegenheit, um auch mal hier einen Shoutout an Amazon zu machen. Sollte eure Entscheidung daran haken, dass ihr keine Expertenrunde für die Halbzeit habt, würden wir uns jetzt hier mit David auch zur Verfügung stellen. Ja. Das wird mit Sicherheit die besten Einschaltquoten in ganz Deutschland.
Ja, 3 von 4 auch garantiert mit gutem Sound. 2 von 4 mit auf jeden Fall genügend Expertise, um so eine Sendung zu füllen. 2 von 4 mit genug Moderationsskills, um durch den Abend zu füllen. Also ja, ich glaube, in der Gruppe würden wir es hinkriegen.
Ey, das ist so Schwarmintelligenz.
Ja, also im Schnitt haben wir da 2 kluge Leute stehen.
Also wie immer.
Aber eine Sache noch. Also ich finde, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, und das ist ja, Nico, du hast es in letzter Zeit so selten gesagt, aber dann doch meine Aufgabe, auch mal aus der Fansicht darauf zu gucken.
Ja, danke schön.
Ich muss sagen, ich kann nur jede Entscheidung unterstützen, die dafür sorgt, dass Sky das nicht mehr zeigt. Es ist eine bodenlose Frechheit, was die uns seit Jahren da als App vorlegen. Ich habe letztens versucht, etwas zu suchen. Und dann musst du tatsächlich mit diesem, kennt ihr das, dieses Rädchen, wo die Buchstaben, wo das ganze Alphabet vertikal untereinander steht und du musst dann hoch und runter gehen, um die einzelnen Buchstaben anzuklicken.
Kennt ihr das? Bist du sicher, dass du nicht irgendwie den Kassenautomat aus Tante Emmas Laden hast?
Nein, also wirklich, es ist eine absolute Frechheit. Dann musst du dich bei Sky Go immer ein zweites Mal einloggen, weil der Ton nicht mit dem Bild übereinstimmt. Also es ist wirklich, ich kann diese App nicht mehr ertragen. Sie ist buggy, sie ist schlecht und sie ist von vor 25 Jahren offensichtlich.
Meinst du also mit anderen Worten, also gleich alle weg, weil die App scheiße ist?
Oder naja, alle auch weg, nur seien wir doch ehrlich. Wir wissen doch, wie das ist. Das ist doch wie in jedem anderen Business auch. Wenn Sky das verliert, wechseln die ganzen Mitarbeiter zu DAZN oder zu dem, der es dann bekommen hat. Das sind doch eh alles immer die gleichen Nasen.
Stimmt. Wandervölker, naja, sind das, ne? Also. Könnt ihr euch noch an Arena TV erinnern?
Oh, da habe ich eine lustige Geschichte.
Das war auch geil.
Das war der beste Ferienjob, den ich hatte. Da hatte Arena, wie viele Saisons war das? Eine oder zwei?
Eine halbe, glaube ich, insgesamt. Ja,
hatten die Bundesliga-Rechte. Und ich hatte den geilen Job, durch die Kneipen zu laufen und zu kontrollieren, ob die das Gastrosignal senden oder das Private. So, das heißt, ich war Arena-Kontrolleur, habe mir so eine Route zusammengestellt und dann bin ich in die Kneipe rein, gesagt, so, hallo Wirt, ich bin Arena-Kontrolleur. Da hat er gesagt, alles klar, hier ist dein Bier. Und dann habe ich mir pro Halbzeit drei Kneipen angetan, jeweils umsonst Bier getrunken und habe dann gemeldet, nee, war alles gut.
Sobald ich das erkennen konnte.
Hast du dich weitergetrieben? Fahrkartenkontrolleur wäre dann eigentlich das nächste gewesen.
Das war der geilste Job. Ich habe immer Bier gesoffen und Fußball geguckt und wurde dafür bezahlt. Als ob ich da irgendjemanden anschwärze. Sind die eigentlich völlig bescheuert?
Aber das Beispiel jetzt mit Sky, also um es kurz noch sachlich zurückzuführen.
Du bist doch kein 31er, ne?
Ja, voll. Wieso sachlich? Das war ja wohl sachlich, Konstantin, sag mal.
Okay.
Na gut, dann mach jetzt nochmal, zeig uns mal, was sachlich ist.
nein, aber weißt du, jetzt sagst, mit der App zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel, weil wir gerade darüber gesprochen haben, kann ja nicht einfach jetzt irgendwie ein finanzkräftiger Plattformbetreiber, ich sag mal Netflix, ne, als Beispiel, um jetzt mal ein bisschen wegzugehen von Aktiven, können die nicht einfach irgendwie das sich ersteigern und dann loslegen in ein paar Monaten, wenn man jetzt sieht, wie lange auch die Probleme vorherrschen bei zum Beispiel der Sky-App oder damals bei DAZN, als die Premier League gestartet ist. Ich glaube, es war damals das Manchester Derby, es war das erste große England-Spiel von DAZN, da hat dann nichts hingehauen. Daran siehst du, es ist eben doch nicht ganz so einfach, dass man sagt, wir steigern jetzt mal schnell die Rechte und legen dann in drei Monaten oder in fünf Monaten los und es läuft alles reibungslos. Also ich meine, weil es sitzen ja jetzt keine Vollpfosten bei diesen Sendern. Habe ich gehört.
Ich habe eben mal nachgeguckt. Arena hatte 2,67, jetzt habe ich wieder weggeklickt. 6,7, für die Saison 6,7 die Bundesliga-Rechte erworben, für 3 Jahre. Bis 2,9 sollte das Ganze gehen, hat Anfang der Saison 2,7,8 sie als Unterlizenz an Premiere weiterverkauft. Damals für stolze 250 Millionen pro Jahr. Habt ihr Sorge und seht ihr Gefahr, dass wir auch mal wieder in so eine Situation kommen, dass jetzt ein Player von der Seite kommt, der schnell die Rechte kauft, alle rüberwechseln, es so Chaos wird, du das 17. Abo abschließen musst und am Ende landen wir doch wieder bei Sky?
Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also weil inzwischen sind die Summen ja auch so groß, dass da jetzt irgendwie ein Player von der Seitenlinie kommt. Ich wüsste nicht wer. Also Magenta wird es sicherlich nicht sein.
Dein.
Ja, also ganz...
Weil die haben doch den Claim, dass sie eigentlich alles außer Fußball machen.
Ja, wobei, also ich glaube, so gehen die im Moment rein, um halt auch die Plattform irgendwie weiterzuentwickeln und um sich eine Positionierung zu geben. Und natürlich auch, weil diese Rechte halt signifikant günstiger sind. Aber also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Christian Seifert im Hinterköpfchen ganz genau weiß, dass er irgendwann, wenn die Rechte kosten, aus seiner Sicht dann halt wieder auf ein bezahlbares Niveau gefallen sind, dass er da eigentlich gerne rein möchte. Ich glaube, das wäre so sein Husarenritt, wenn er am Ende dann doch noch die Bundesliga-Rechte erwirbt für deinen. Hätte auch eine lustige Pointe.
Ich würde mich auf jeden Fall auch wieder anbieten, die Gastrosignale zu kontrollieren.
Ja.
Also, wir haben uns jetzt hier schon ganz schön angepriesen für
einen
Nebenjob.
Kannst du das dann überhaupt noch leisten, so als Agenturchef?
Selbstverständlich, da würde ich mich freistellen lassen dafür.
Ja,
und am Wochenende arbeite ich ja eh nicht, Nico, das weißt du ja.
Aber überlegt, um dem Ganzen nochmal ein kleines bisschen Zielstruktur zu geben, denn ich glaube, viel mehr rausholen aus dem Thema können wir heute wahrscheinlich gar nicht, weil wir auch nicht so viel wissen. Das heißt, es geht um wilde Spekulationen. Was glaubt ihr denn, wie geht es aus? Und was wäre denn euer Ideal? Und da kommen wir nicht mit Fantasievorstellungen, alle Rechte bei einem Sender. Was ist denn so, dass ihr die ideale Konstellation? Ist es die gleiche wie jetzt? Kai, mit 4 Abos, die du brauchst, um alles zu gucken? Inklusive den internationalen
Also die Chance ist immer noch relativ hoch, es sei denn, DAZN scheidet jetzt komplett aus, weil, wie gesagt, eben die Rechtepakete auch genauso gestrickt sind, nach meinem Dafürhalten, dass du mehrere Abos brauchst. Insofern würde es mich wundern, wenn am Ende was anderes rauskommt. Wir hatten ja vorhin auch noch dieses Thema Bundesliga-Pass angerissen. Also da bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von. Weil am Ende halte ich es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Bundesliga damit so viel Geld erlösen würde. Ich glaube nicht, dass sie ein besseres Produkt hinbekommen als die Fernsehsender. Weil, wie Konstantin gesagt hat, das ist schon echt aufwendig, sowas hinzustellen. Und wie gesagt, am Ende würden dann auch weniger TV-Gelder, glaube ich, zustande kommen, wenn du es halt Volley an den Endkunden verkaufst. Und dann wirst du halt auch deutlich weniger Geld in der Bundesliga haben. Also das, wie gesagt, macht für mich keinen Sinn. Also mein Idealszenario ist, glaube ich, schon, ich wünsche mir zwar, dass die Erstligaspiele, die 15-30-Spiele, da wo Werder meistens spielt und sonntags bei einem Sender liegen. Ich tippe aber eher, es wird so bleiben, wie es jetzt auch ist. Also mit Sky und DAZN als große Live-Partner. Punkt.
Also mein Idealszenario, das hat bisher nämlich noch gar keiner genannt, wäre, dass die sich irgendwie zusammenbandeln und irgendeine komische Absprache haben und ich einfach nur ein Follow-My-Team-Paket buchen kann.
Auch meine
Meinung. Ich möchte einfach nur die Spiele von Hertha BSC gucken und alles andere ist mir völlig egal. Und da gucke ich dann, wenn es mich interessiert, abends noch die Sportschau oder auf DAZN die Zusammenfassung oder wie auch immer. Das wäre eigentlich ideal und ich verstehe bis heute nicht, warum es das nicht gibt, weil es würden sehr, sehr viele Menschen wahrnehmen, zumindest wenn ich meinem Umfeld glauben kann. Anekdotische Evidenz.
Weil es wahrscheinlich den Preis des Gesamtproduktes schmälern würde, aber vielleicht muss man, das ist eine kalkulatorische Frage, ne?
So, weil Follow-My-Team
Heidenheim ist halt...
Ja gut, aber die spielen ja jeweils auch einmal gegen das andere Team, das heißt, du profitierst ja auch immer wieder von dem Wasser, so. Du bist ja auch der Gegner von
einem. Und es wäre ja trotzdem noch möglich, dass du einfach klassisch, also ich meine, es gibt ja genügend Leute, die wollen einfach nur Bundesliga schauen und weiß ich, ihr eigenes Team spielt in der 4. Liga oder so und Bundesliga ist einfach Interesse, ja, weil es eben trotzdem die beste Liga in Deutschland, dass du ja trotzdem das abschließen kannst. Ich meine, der Vorteil, ich weiß, es gab viele Nachteile jetzt an den letzten Jahren, aber der Vorteil war jetzt zuletzt ja trotzdem, wenn du jetzt sagst, ey, Samstag ist mein Fußballtag, war Sky der Sender dafür. Wenn du sagst, ey, ich habe samstags keine Zeit aus beruflichen Gründen oder aus familiären Gründen, dann holst du dir eben eher DAZN, weil die bringen die Sonntagsspiele. Also zumindest, was noch schlimmer wäre, wenn jetzt auch noch die Tage fragmentiert werden quasi, dass du dann für einen Samstag noch 2 Abonnements brauchst.
Aber da habe ich mal so 2-3 Gedanken zu. Der eine ist, dass ja andere Länder dir schon vormachen, dass wir da immer noch eine recht komfortable Situation hatten. Mittlerweile mit 4 Anbietern wird es immer schwieriger, aber dass wir natürlich von einem anderen Punkt kommen in Deutschland. Teilweise kannst du ja einfach bestimmte Mannschaften gar nicht gucken, wenn du bestimmtes Abo nicht hast. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich schon auch irgendwie in den letzten Jahren das Gefühl habe, oder jetzt die letzten 1-2 Jahre zumindest, dass es so wirkte wie in diesen Werbungen und so, dass DAZN und Sky ja schon immer mehr mergten rund um das Produkt mit Werbung für und du kannst das bei Sky gucken und so, dass der Weg eigentlich nicht so weit gewesen wäre, dass die sich da quasi genau das bauen. Du zahlst zwar unterschiedliche Abos oder vielleicht zahlst ein Combo-Abo und dann ist alles mit drin. Ich selber bin aber dann Gewohnheitstier und habe im Moment das Gefühl, so wie es jetzt ist, jetzt geht's halt, so habe ich es jetzt halt gelernt. So, Europa League kriege ich dabei. Bei RTL Plus. Das eine Spiel bei Amazon, das nervt mich immer so ein kleines bisschen, dass es da nicht so eine Kombination gibt. Bei manchen Tagen musst du halt, sonst kriegst du es nicht mit, das andere. Bei den anderen bin ich aber halt auch ganz einfach ein Kind von, okay, setz mich in diesen Bauchladen rein und dann gucke ich mir halt auch wahnsinnig gerne mal 2. englische Liga an oder Italien oder Baseball, Basketball, was auch immer. Dann hat DAZN mich damit allein schon mit den Mehrwerten, auch wenn es nur 3 Spiele sind, die ich da gucken kann. Und umgekehrt ist es bei Sky ganz genauso.
Dass ihr alle so viel Sport guckt, ne? Ich gucke nur Werder. Also ich gucke wirklich nichts anderes außer Werder, also live zumindest.
Ich bin ein richtiges Opfer für all diese, also ich gucke von allem, was sie da haben, alles mir auch immer irgendwie an.
Ich gucke mir auf dem Weg vom Stadion zurück nach Hause die Zusammenfassung vom Spiel, was ich gerade live gesehen habe, an.
Ihr seid halt einfach alles durch die Bank ignorante Bengel, was das Ganze angeht.
Aber mir, ich habe übrigens, Leute, ich habe gerade eine Geschäftsidee. Ich weiß gar nicht, ob es so klug ist, ob ich die jetzt hier so rausposaunen soll. Weil das hören ja dann 1,2 Millionen Menschen.
Mach mal.
Wir sind unter uns.
Geht euch das nicht eigentlich aus? Also ich habe alle Abos, die es braucht, um alles zu gucken. Ja?
Same.
Will ich jetzt einfach mal zugeben.
Humble
ich glaube, es gibt viele Menschen, die dasselbe Setup haben. So, was mir aber immer wieder auf den Sack geht, ist, dass ich teilweise nicht weiß, wo jetzt welches Spiel läuft. Ne? Das heißt, ich mache erst die App auf und die. Und kennt ihr das bei Apple TV? Kannst du doch deine diversen Dienste so als TV integrieren. Das heißt, sagt, ne? Klar. Eigentlich bräuchtest du doch eine Fußball-App, wo du einfach all deine Daten eingibst und dann zeigt er dir einfach das Programm und das kann dir völlig egal sein, auf welchem Dienstleister das gerade läuft und du klickst einfach auf das Spiel.
Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass Apple jetzt ja auch mitmacht im Fußballgeschäft?
Sag mal, kannst du erstmal meine Geschäftsidee bitte
irgendwie da will ich drauf hinaus. Das ist die Einleitung dafür. Okay. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, Rechte. Da sind sie ja schon länger jetzt dabei.
Ja, genau, USA. Major League Soccer. Nee, Major League Soccer. Und jetzt geht es ja um diesen Weltpokal neu, diese Club-WM, die ja da wohl laufen wird. Und vielleicht sind die der Schlüssel für alles, weil sie nämlich genau das machen, was Tommy gesagt hat.
So, wenn die das machen, verklage ich die, weil es wäre offensichtlich meine Idee gewesen.
Nee, das machen sie schon länger. Ah, Tommy, ich nutze das schon ein bisschen länger, so Tommy, es tut mir sehr leid.
Also so wie ich das irgendwie kennengelernt habe, ist Apple aber tatsächlich eher so, also die haben bestimmte Zielmärkte, da gehört Deutschland glaube ich nicht dazu, wo sie wachsen wollen und die setzen insbesondere auf globale Assets. Deshalb glaube
meinst du,
ich
Heidenheim
nicht,
gegen Wolfsburg ist kein globales Asset an der Stelle? Bist du damit konträr, bist du damit konträr zu den Zielen der DFL? Internationalisierung, Kai, das ist auch Teil deines Berufes, das darfst du nicht vergessen.
Ja, das stimmt.
Also es muss ja in deinem Wording schon drinstecken, wie du quasi Apple verkaufst, dass nächstes Jahr Kiel, Heidenheim, Freiburg gegen Wolfsburg, Mainz gegen Augsburg und was habe ich vergessen? Hoffenheim gegen Union Berlin. Das ist die Samstagnachmittag 15 Uhr. Halt, du quatsch doch nicht dazwischen. Samstag 15.30 Uhr Konferenz, auf die wir uns alle freuen, oder nicht,
ja,
Kai?
Aber ich habe ja immer schon gesagt, ich würde lieber die zweite Liga zum Premium-Produkt machen. Also auch gerne dann, hatten wir ja auch schon mit der Integration von ausländischen Nationalspielern in den Zielmärkten, die für die erste Liga zu blind sind. Und dann machst du eine richtig geile zweite Liga der Welt mit den ganzen Traditionsvereinen und so. Das ist ein schönes internationales Produkt.
Geil.
Tja, hier
ist ein Leckerbissen.
Hier entstehen Ideen.
Elversberg gegen Osnabrück. So.
Ja, aber sag mal, Nico, du hast jetzt gerade selbstverständlich gesagt, dass Union und Mainz nächste Saison samstags 15.30 Uhr spielen. Und beides ist ja eigentlich gar nicht so sicher, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, also dann gehe ich gerne zurück auf eure ignoranten Statements in den letzten 10 Minuten, dass ihr nichts anderes guckt außer Hertha und Hertha-Zusammenfassung auf dem Weg nach Hause, um dann in der Hertha-Bettwäsche zu pennen. Wenn du ein kleines bisschen auf die Bundesliga guckst, ist das jetzt nicht die steilste These, aber natürlich eine, an der man rütteln könnte, wenn man sich anguckt, dass Union halt nicht so viel Bock mehr auf Abstiegskampf hat, in dem sie gerade drinstecken. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sowohl Köln als auch Bochum zu dumm sind, um daran vorbeizuziehen.
Hey, ich sag mal so, ich würde mir so ein Spiel, in dem Union dann tatsächlich absteigt, würde ich mir durchaus auch angucken, auch wenn es erste Liga ist.
Ja, und dann bestimmt auch nochmal die Zusammenfassung davon.
Ja,
die läuft dann auf
Dauerschleife. Mein Wunschszenario bleiben ja Relegation Köln-Düsseldorf und Dynamo Dresden-Hansa Rostock. Und wenn das passiert, zahle ich da auch gerne ein bisschen extra Geld dafür.
Du willst eigentlich nur die Welt brennen sehen.
Ja, ich bin ziemlich sicher, wenn Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden Relegation um zweite und dritte Liga spielen, können sie beide Stadien danach neu bauen.
Beide Städte, meinst du?
Ja, die Stadien auf jeden Fall.
Wobei die sich ja eigentlich recht nah sind im Geiste, muss man ja auch sagen.
Das ist meistens das Schlimmste.
Ideologisch, wollte ich gerade sagen.
Ideologisch oder geografisch?
Nicht beides, aber also
zumindest. Aber dann seid ihr euch Union näher als Rostock-Dresden.
Liebe Unioner, ich wünsche euch natürlich alles Gute für den Abstiegskampf. Ich möchte kein Berliner Team runtergehen sehen. Ich würde aber gerne, dass ihr euch möglichst lange quält, um dann trotzdem noch oben zu bleiben.
Hat er versucht, sich nach rauszurudern aus der ganzen Geschichte. Hat nicht mehr geklappt.
So, also was machen wir jetzt? So, wer kriegt das
Tommy,
jetzt hier?
Tommy,
Sky
Tommy,
oder DAZN oder?
Das ist Netflix. Ja ein bisschen die Frage. Für dich ist ja eigentlich nur Sky relevant nächstes Jahr, ne?
Ja, ne, ich gucke ja auch gerne Champions League.
Sport 1.
Und insofern, ich bin ja überhaupt nicht Zielgruppe in dem Fall, also beziehungsweise ich bin so sehr Zielgruppe, dass es völlig egal ist, weil ich schließe auch noch 5 weitere Abos ab. Ist mir völlig Latte. Sie können das so teuer machen. Ist wie mit Zigaretten. Ja, ich muss jetzt zugeben, es ist tödlich, macht das bitte nicht, aber ich rauche ja auch. Meine Güte, dann kostet das halt irgendwann 30 Euro, werde ich trotzdem kaufen. Ist völlig dumm, ist irrational, aber ich will ja Fußball gucken. So. Und ich werde nicht den Tag erleben, wo ich dann sage, ach Mist, das kann ich jetzt heute nicht gucken, weil ich habe das Abo nicht.
Liebe Verantwortliche, wenn ihr das jetzt hier gehört habt, wisst ihr also, wir sind quasi repräsentativ dafür, dass mindestens 2 von 4 dieser Gruppe nicht nur die Formate eures Vertrauens moderieren könnten oder den Sender stemmen, den ihr davor habt, sondern auch die Produkte kaufen würde, die ihr zusätzlich dafür auf den Markt werft.
Ging das jetzt an Marlboro oder an Sky on the Zone?
Das kannst du dir überlegen, wie du möchtest.
Marlboro kauft die Bundesliga-Rechte, das wäre doch
so,
ganz geil.
So wird ein Schuh dort.
Die Marlboro-Bundesliga.
Die Benson Hatches Bundesliga.
Und jedes Heimspiel reitet ein Cowboy zum Mittelkreis, um den Ball abzulegen. Und mit diesem Bild auf Hennes und mit dem Bild lasse ich. Nee, das macht er ja nur in der zweiten Liga wahrscheinlich. Trotzdem lasse ich euch mit diesem Bild jetzt alleine. Das war schöner neuer Fußball. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao. Konzi, mach die Musik aus. Brandheiße News, oder?
Sieht so aus. Also gerade haben wir eigentlich die Aufnahme gestoppt. Dann kam eine Exklusivmeldung der Frankfurter Allgemeinen und die berichtet dann, dass die Deutsche Fußballliga das DAZN-Angebot für den Kauf der TV-Rechte der Bundesliga abgelehnt hat, weil nicht immer Verpflichtungen des laufenden Vertrages, also für die laufende Zeit, eingehalten worden. Und deshalb hat sich die Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga darauf geeinigt oder dazu entschieden, dass man eben bei dem sogenannten werthaltigsten Paket B für die TV-Rechte, so heißt es, dass man das Angebot von DAZN nicht annimmt, sondern die Offerte vom Konkurrenten Sky, welches deutlich niedriger ist, das Angebot von Sky. Also, krass.
Das würde halt bedeuten, Tommy, du hast wieder alles bei einem Sender. In deiner Lieblings-App.
Na, also es geht erstmal nur ums Paket B.
Ach so, ja.
Nur ums Paket B, weil das ist ja bei DAZN so, die zahlen ja nur Paket B nicht. Den Rest zahlen sie ja immer pünktlich. Weißt
in welchem Paket steckt Hertha eigentlich?
Y.
Im Paket 777.
Das war eine ernst gemeinte Frage. Total ernst gemeinte Frage.
Nein, das Paket B ist wirklich, das ist Bundesliga, also Bundesliga, nicht zweite Liga, Bundesliga Paket B, 15.30 Uhr Spiele und meines Erachtens die Sonntagsspiele. Das ist das Paket B in diesem ganzen Verfahren.
Kai, was sagst du?
Ja, ist doch gut.
Ist ja nachvollziehbar.
Können wir uns auf die Sky. Ja.
Also ich meine, wenn die nicht zahlen, am Ende würde ich auch lieber das niedrige Gebot nehmen, wenn ich weiß, ich kriege die Kohle wenigstens.
Aber ich meine, dann verstehe ich auch, wenn die jetzt sagen, okay, wir sind uns nicht ganz sicher, was, ich sage es mal, finanziell bei DAZN läuft. Also ich meine, ohne jetzt irgendwelche Insights zu haben, aber einfach, also das verstehe ich dann schon gewissermaßen. Vor allem, wir haben vorhin über dieses Arena-Thema gesprochen. DAZN ist natürlich etabliert, aber was du nicht möchtest als Liga ist irgendwie, ey, unser Rechtepartner kann gerade die nächsten Wochen jetzt nicht mehr übertragen.
Also die DFL hatte das ja schon mit Eurosport, ne? Also ja, die sind ja auch...
Stimmt, ja!
Quasi, glaube ich, in der Rückrunde waren die ja nicht mehr da und dann ist, was war es, Amazon ist eingesprungen. Also ich glaube, dass das war schon ganz schön kacke.
Man muss sagen, der eigentliche Skandal in der Nummer ist, oder das Bemerkenswerte, wann hat eigentlich die FAZ das letzte Mal eine News aus dem Fußball gebreakt? Woher kennen die denn da plötzlich irgendjemanden?
Jetzt machen die so auch wichtig auch dabei, ne?
Voll. Also das ist doch eigentlich klassisches Bildthema.
Weil eigentlich bräuchten die ja, um solche Sachen auch glaubhaft rüberbringen zu können, ein vernünftiges Format an ihrer Seite, dass das auch spiegelt.
Liebe FAZ.
Ja, Tommy, du machst den Pitch also und wir gehen raus.
Wir haben uns jetzt an 3 Jobs rangepitcht.
Ja, ist egal, mach weiter.
So, als bräuchten wir Geld.
Wir brauchen kein Geld, wir brauchen Jobs. Gehört.
Die Bundesliga-Rechte der nächsten Saison live auf schöner neuer Fußball.
Oh Gott, ich geh raus. Ich muss raus hier, Leute.
Die Radio-Rechte sollte man schon sichern. Ich finde,
das auch.
Alleine wegen unseren Stimmen, ne?
Zurück an die Funkhäuser.
Tschüss.
Tschüss.